herzlich begrüßen heute zu unserem Nachmittag. Wir legen alles in Gottes Hände und er hilft uns und er gibt uns Beistand. Und Uschi wird jetzt noch zum Anfang ein Gebet sprechen.
Vater, ich danke dir. Ich danke dir, dass du sagst, kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Herr, ich danke dir, dass du immer treu bist, auch wenn wir manchmal untreu sind. Und der Herr sagt, fürchte dich nicht, du kleine Schar. Ich bin immer mit dir. Ich werde niemals von euch weichen. Vater, ich danke dir, dass du da bist. Und Heiliger Geist, wir legen jetzt diesen Gottesdienst in deine Hand. Herr, bereite unsere Herzen vor, dass dein Wort auf fruchtbaren Boden fällt und segne Renate, Herr, dass der Heilige Geist durch sie spricht, was du ihr aufs Herz gelegt hast. Ich danke dir, Herr, im Namen Jesus. Amen. Amen.
Danke. Der Glaube kommt vom Hören der Predigt. Er kommt vom Hören des Wortes. So steht es geschrieben. Und dadurch wird der Glaube in uns groß und wächst auch unser Vertrauen mehr und mehr. Wir müssen richtig schwanger werden mit Wort Gottes. Von was das Herz voll ist, läuft der Mund über. Amen. Wenn Gott zu dir spricht, vergiss es nicht. Was ich euch sage, ist unwichtig. Aber Gottes Wort vergiss nie. Gottes Wort vergiss nie und bewegst in dein Herzen. Bei Gottes Wort sage immer, es geschehe, wie du gesagt hast. Nimm es ernst. Maria sagte bei der Hochzeit, tut, was Jesus euch sagt. Amen. Doch es bleibt immer dabei, der Glaube kommt allein aus dem Hören der Botschaft. Und die Botschaft aber gibt uns Jesus Christus, steht in Römer 10, 17. Durch das Hören von Gottes Wort, durch das Hören auf die Predigt über das Evangelium wächst auch unser Glaube. Es ist ein Segen, in eine Gemeinde zu kommen, die vom Heiligen Geist ausgerüstet ist und in der das Wort Gottes gepredigt wird. Der Glaube geht nicht auf irgendwelche Dienste zurück, auf dynamische Anbetungsteams oder auf die Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Glaube entsteht, wenn das Wort Gottes kompromisslos gepredigt wird. Und das steht im Galater 1,10. Rede ich so, wie die Menschen es hören wollen? Oder geht es mir darum, Gott zu gefallen? Erwarte ich, dass die Menschen mir Beifall klatschen? Dann würde ich nicht länger Christus dienen. Nicht mich sollen sie beklatschen oder irgendeinen anderen Evangelisten, sondern Jesus ist derjenige. Das ist der Geburtsort des Glaubens. Und hier im Gemeindezentrum am Leopoldplatz in der Nazareth-Kirchstraße 51 unter der Leitung von Pastor Matutis, das ist hier so ein Ort. Hier wollen wir wirklich predigen und nicht nur die Rosinen rauszupfen, sondern hier gibt es Milchbrei, aber hier gibt es auch manchmal Vollkornbrot. Und jeder ist hierzu herzlich eingeladen. Freitag, den 16. August um 19 Uhr ist das Thema, was ist dein Traum? Samstag, den 17. August, 19 Uhr, der Dienst des Heiligen Geistes. Und Sonntag, den 18. August um 10 Uhr, wird wieder unser Pastor Johannes wieder hier sein und predigen, dann sind seine freien Tage zu Ende. Und lasst nie zu, dass der Teufel euch ausredet, die Gottesdienste treu zu besuchen. Wo immer ihr seid, besucht, auch wenn ich auf Reisen bin oder sonst wo, ich gehe immer irgendwo hin, Gott ist überall. Und es kommen manchmal Stürme im Leben, Krankheit oder Familienprobleme oder Arbeitsprobleme oder psychische Probleme. Aber echter Glaube bleibt niemals in dieser Wüste stehen und badet sich nicht in Selbstmitleid. Lebe wirklich im Glauben und Vertrauen auf dem Herrn. Bleibe nie stehen und lasst niemals zu, dass ihr im Elend ertrinkt. Geht weiter Schritt für Schritt und wenn es nur Step in Step ist. Aber geht weiter. Und wenn du in Anfechtungen oder Kämpfe kommst, dann sag dir immer, ich gebe nicht auf. Ich werde weitergehen. Mit Gottes Hilfe schaffe ich es. Dein Wille geschehe. Und ich weiß, dass du einen Plan mit mir hast. Und Gott hat alles unter seiner Kontrolle. Mose hütete die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters, Jitro des Priesters von Midian. Als er die Herde tief in der Wüste hineintrieb, kam er eines Tages an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch schlug. Aber es fiel ihm auf, dass der Busch von der Flamme nicht verzehrt wurde. Das ist doch seltsam, dachte er. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als der Herr sah, dass Mose näher kam, rief er ihn aus dem Busch heraus an: Mose, Mose! Da antwortete Mose: Ich höre. Komm nicht näher, sagt der Herr, ziehe deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligen Boden. Dann sagt er: Ich bin der Gott, den dein Vater verehrt hat, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Und da verhüllte Mose sein Gesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzusehen. Das sind so die ersten 6 Verse von Mose, 2. Mose 3. Der Herr sagt auch heute zu euch: Ich habe euch gerufen zu diesem Berg Horeb. Ich habe dich gerufen, weil ich einen Plan für dich habe. Der Herr hat dich gerufen. Du bist nicht zufällig hier. Auch wenn dich vielleicht jemand hier mitgeschleppt hat und sagt, du musst unbedingt hierher mitkommen. Und du wolltest vielleicht gar nicht und dir ging es schon auf die Nerven. Aber um Frieden willen bist du doch mit hierher gekommen. Du bist trotzdem nicht zufällig hier. Gott hat einen Plan mit dir. Und er hat dich hierher geholt. Schaut euch mal Mose an. 40 Jahre beim Pharao. 40 Jahre beim Schwiegervater. War alles nur Vorbereitungszeit. Diese harte Zeit in Ägypten. Die harte Zeit beim Schwiegervater, einfach nur die Schafe zu hüten. Ohne große Anerkennung. In Ägypten musste er fliehen. In seinem Leben passierte es ganz schön, ging es ganz schön rauf und runter. Und jetzt kommt plötzlich dieser Dornbusch. Und es kann auch in deinem Leben so sein. Du hast vielleicht auch geschuftet. Ich hatte vieles schon getan. Ich war Schneiderin gelernt. Ich war beim Roten Kreuz, hatte dort meine Sanitätsausbildung gemacht. War dann im Krankenhaus, habe Schwesternhelferin-Ausbildung gemacht, Ausbildung, Kosmetik, Fußpflegerin und dann noch einige Seminare. Als Heilpraktikerin absolviert und zum Schluss war ich noch Leiterin einer Seniorenfreizeitstätte im Roten Kreuz. Also jeder hat, so wie ich sicher auch, sehr viele schon durchgegangen. Ich bin auch auf die falschen Umwege gegangen, auf den falschen Weg gegangen, habe da vieles gemacht mit Spiritismus, Yoga, Reiki und Bruno Gröning. Alles durchgemacht, was eigentlich so gibt. Aber Gott sagte 2002 zu mir: Ich habe dich hierher gerufen in dieser Gemeinde. Und das sagt er auch heute zu euch. Ich habe dich an diesen Busch gerufen und will dir deinen Weg zeigen. Jeder hat seinen eigenen Weg und trotzdem haben wir einen Weg. Denk daran, du bist nicht zufällig hier. Gott hat was mit dir vor. Du hast vielleicht so viel getan in deinem Leben, aber hattest du große Anerkennung? Bist du enttäuscht worden? Hast vielleicht auch schon mal alles hingeschmissen? Musstest vielleicht auch schon mal woanders hinziehen? Mein Cousin ist Zimmermann und er hatte hier in Berlin keine Arbeit gekriegt und musste nach Holland und auch nach Italien arbeiten gehen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach mit der ganzen Familie. Aber vielleicht hast du auch schon dumme Sachen gedreht, so wie ich. Mose hat es auch getan. Er hatte sogar einen getötet. Überlegt mal, all das war Vorbereitung für diesen Augenblick, auf diesen Tag. Alles andere war auch wichtig. Es war Vorbereitung und alles hat mit dazugehört. Erst später sehen wir alles ein, erst später sehen wir. Aber jetzt spricht der Herr zu dir. Da erschien einem ein Engel des Herrn mit aus einem Dornbusch. Gott schenkt dir einen Engel, um mit dir zu sprechen. Der Herr will zu dir reden. Seid ihr bereit? Vielleicht hast du schon die Bibel gelesen, hast auch viele Predigten gehört. Vielleicht gehst du auch dahin und dahin zur Gemeinde oder hörst Bibel-TV oder und so weiter. Aber Gott sagt trotzdem heute zu dir, ich will mit dir reden. Bist du bereit? Bist du bereit zu hören, was Gott dir sagen will? Oder willst du nur allein mit dir reden? Von was redet ihr manchmal? Von euren Ängsten? Von Sorgen? Von Krankheiten? Dann seht ihr noch einen schönen komischen Film und dann nehmt ihr das alles abends mit im Bett. Und dann kommen die schönen Träume anschließend. Gott aber sagt, hört endlich damit auf. Hört mir mal zu. Hört mal hin. Ich will mit euch reden. Und das fällt einem immer so schwer, selbst die Klappe zu halten, mir zumindest. Ne? Als Mose hinsah, merkt er, dass Dornbusch brannte, aber nicht verbrannte. Der Herr will dir Folgendes sagen. Er ist voll mit Feuer, nach Sehnsucht nach dir. Sein Herz brennt nach dir, nach jedem Einzelnen. Er hat ein brennendes Herz. Er hat Sehnsucht nach dir. Kann man sich das vorstellen? Und Gottes Herz brennt voll Liebe nach dir und verbrennt nicht. Sein Herz ist der brennende Dornbusch. Er hat immer Feuer. Amen. Und das ist kein Strohfeuer, liebe Geschwister. Hast du gehört, was Gott dir sagen will? Mein Herz ist voller von Feuer, von Sehnsucht, voll nach Liebe, sagt der Herr. Und dazu bist du heute gekommen, zu deinem Dornbusch, zu deinem Berg. Mose sagte, da will ich hingehen und mir mal dieses komische Schauspiel betrachten. Es ist doch komisch, dass ein Busch brennt, aber nicht verbrennt. So soll auch dieses brennende Herz Gottes auch in uns heute Neugierde erwecken. Dass uns nichts mehr abhält, aber auch gar nichts. Und dass wir sagen, das möchte ich auch kennenlernen. Und jetzt möge jedes Herz wach werden. Und jetzt dürft ihr richtig neugierig werden. Das ist eine gute Art, neugierig zu werden auf Gott. Das möchte ich kennenlernen. Das muss ich unbedingt dabei sein. Dieses Herz Jesu, muss ich kennenlernen. Ich will auch das Feuer haben. Ihr auch? Dann sagen wir mal zusammen, ich will auch das Feuer haben. Ich will in diesem Feuer stehen. Ich will in diesem Feuer stehen. Ich will da reinkommen. Ich will da reinkommen. Aber es muss in euch die Sehnsucht entfacht werden. Aber ich habe doch ein Problem, Schwester. Ich kann es doch eigentlich gar nicht. Nein, lass doch endlich die Sehnsucht groß in dir werden. Fliege wie ein Adler. Oder bist du im Käfig und hat man dich beschnitten? Dann komm raus. Lass dein Herz brennen für Jesus. Denk nicht einfach, naja, das wäre ja schön. Lass es in dir stark werden. Gib dich nicht auf, sondern probier es einfach mal. Gib dir doch selbst mal eine Chance. Sag nicht einfach, ach, hätte ich mal, aber jetzt bin ich schon so alt. Oder ich bin ja noch so jung, ich bin noch viel zu krank. Wie soll ich denn das tun? Ich habe doch nichts gelernt. Haben wir nicht immer Ausreden und reden oftmals nur negativ? Hör auf damit. Gib dir selbst eine Chance. Lass das Feuer brennen und sei nicht irgendwo in der Ecke und steh nicht da hinten mit einem Fuß rein und mit dem anderen raus, damit ich schnell wegrennen kann. Ja, lass es brennen, liebe Geschwister. Egal, was der oder der sagt, das soll euch schnurzpiep egal sein. Gott hat einen persönlichen Weg mit dir. Mit jedem Gotteskind hat er einen ganz persönlichen Plan. Doch jeder Einzelne muss sich auf den Weg machen. Denn da steht geschrieben, ich will doch dahin gehen, um dieses Schauspiel mir anzusehen, so sagte Mose. Als der Herr sah, dass Mose herankam, um nachzusehen, spricht Gott plötzlich aus dem Dornbusch heraus, Mose, Mose. Gott sagt auch heute zu dir, ich kenne dich bei deinem Namen. Ihr habt richtig gehört, er kennt jeden Einzelnen hier. Er kennt dich ganz persönlich. Und er sagt nicht Frau Professor oder Herr Doktor, er nennt euch bei euren Namen. Und er weiß auch, was du bis jetzt getan hast. Ihm brauchst du es nicht zu erzählen. Er kennt dich. Er kennt dich und mich durch und durch. Ihm kann man nichts vormachen. Wir können hier lächeln, lachen, machen und im Herzen ganz traurig sein. Aber Gott sieht das Herz an. Er sieht, wie es in euch aussieht. Ihr kennt mich, aber ihr kennt nur mein Äußeres. Ihr wisst nicht, was ich jetzt wirklich denke, was in meinem Inneren vorgeht. Aber Jesus weiß das. Aber das ist auch nicht von Bedeutung, im Herzen muss es stimmen. Wir schauen immer nur auf das Äußere. Gott schaut aber das Herz an. Gott kennt dich ganz genau. Gott war mit dir in Ägypten und er war auch mit dir bei den Schafen. Wo ist denn dein Gott? Oh, wo ist er denn? Fragen viele. Er ist bei dir, lieber Bruder, lieber Schwester. Er ist immer bei dir und wartet auf die Stunde, wo er rufen kann. Mose, Inge, Kerstin, Winfried, heute ist der Tag und jetzt ist die Stunde, wo er dich beim Namen nennen möchte. Er kennt dich beim Namen. Er weiß genau, wo du in Ägypten warst und wo du dich hingeflüchtet hast, wo du dich versteckt hast. Er weiß alles, was mit dir los ist. Er kennt dich und ich kenne dich bei deinem Namen und ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Und dann sagt Moses, was sagt er? Hier bin ich. Und das ist, was Gott von dir erwartet. Dass du ihn einfach sagst, hier bin ich. Weißt du, was ich alles erlebt, wie viele Menschen mich verletzt haben, wie viele mich gemobbt haben? Das will er gar nicht sagen, das will er auch gar nicht wissen, das weiß er ja. Er will nur sagen, dass wir sagen, hier bin ich. Mehr will er nicht. So einfach. Das ist eine totale Lebenshingabe. Nur diese drei Worte. Was sagte Maria? Maria sagte auch nur, hier bin ich. Ich bin deine Magd. Das war bei mir ein Schritt, als ich mich taufen ließ. Und als ich mich hier taufen ließ, 2002, war es meine dritte Taufe. Ich hatte eine Nottaufe. Als ich ein Dreivierteljahr war, sollte ich ja sterben. Aber ich hatte so ein Glück, dass Gott einen jüdischen Arzt benutzte, zu beten. Ich habe dort die Nottaufe gekriegt, danke den Herrn. Und dann ließen meine Eltern mich nochmals taufen. Hier in der großen Kirche, in der Gemeinde, am Leopoldplatz. Und das ist hier noch der Taufbecken. Das erinnert mich jedes Mal, wenn ich hierher komme. Und im Juni 2003 hörte ich Gottes Stimme und ich ließ mich hier taufen. Ich war als Kind immer sehr gläubig und mein Religionsfach war immer das Wichtigste für mich. Und ich habe alles getan, aber das war alles vom Verstand her. Als ich mich hier taufen ließ und hier regelmäßig zur Predigten gekommen bin und gelernt habe, ist es bei mir tiefer gesunken, ins Herz hinein. Das ist immer der Unterschied zwischen Verstand und Herz. Es muss ins Herz hinein. Und komischerweise war es ja, dass ich an der gleichen Stelle, wo ich ihn verlassen hatte, holte er mich zurück und ich bekam eine neue Chance. Wir waren damals ja noch in der großen Kirche. Da waren wir noch nicht hier, ich bin in der großen Kirche getauft worden. Und das ist das Komische, dass er wirklich mich da zurückgeholt hat, wo ich ihn verlassen hatte. Genau an dieser Stelle. Hier bin ich. Und so einfach möchte Gott dir diese Gnade schenken, dass auch du von vollem Herzen sagen kannst, hier bin ich. Aber pass auf, wenn du diese drei Worte ganz ernsthaft und aus vollem Herzen sagst, liebe Geschwister, das hat Folgen. Dann legt er seine Hand auf dich. Hier bin ich, da ist alles drin. Seele, Geist und Leib. Hier bin ich, ist auch die Vergangenheit, die Gegenwart und aber auch die Zukunft. In einem Lied heißt es, alles will ich dir geben. Hier bin ich. Ich gebe dir alle meine Fähigkeiten, aber auch alle meine Schwachheiten. Und ich gebe dir auch alle meine Grenzen. Amen. Beim Abendmahl fließen mir oftmals die Tränen, wenn ich das Brot nehme. Da erinnere ich mich, dass er für mich gestorben ist. Aber wie? Das hat er gelitten. Er gab für mich mein Leben. Und zu seinen Jüngern sagte er, als er das Brot gab, das ist mein Leben. Und er dankt dafür und bricht es und reicht es den Jüngern. Und denkt noch einmal an den Dornbusch, als der Herr zu Mose sagte, komm nicht näher ran. Ziehe deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, auf dem du stehst, ist heilig. Wir müssen auch beten, dass dieser Raum, das Gemeindezentrum der Kirchstraße 51, heiliger Boden ist. Vom Herrn geheiligt, nicht von uns. Vom Herrn soll dieser Boden geheiligt sein und auserwählt. Vom Herrn für etwas Besonderes erwählt. Wo du deine geistlichen Schuhe ausziehst, die markiert sind von der Welt, und dir neue Schuhe anziehst, wie beim verlorenen Sohn, dann kommt eine Veränderung. Er gibt dir neue Schuhe, um zu laufen. Möge ein Wunder tun, dass ihr, jeder Einzelne, der hier heute ist, erkennt, hier ist Gott. Hier ist Gott unter uns. Hier ist Gott in unserer Mitte. Hier ist Gottes Heiligkeit gegenwärtig. Hier in der Gegenwart Gottes geschieht etwas an uns. Denn Jesus sagte, wenn wir drei zusammen sind, ist er mitten unter uns und wir sind ein bisschen mehr als drei. Hier geschieht was Neues und hier kommt ein neues Herz und hier werde ich neu geboren werden. Hier offenbart sich Gott und hier zeigt mir Gott, wie er in seine Liebe für mich gegangen ist. Heiliger Boden ist hier. Ich gehe davon aus, wo Gott gegenwärtig ist, wo ich seiner Gegenwart bin und die Fülle von ihm ausgeht. Aber, liebe Geschwister, in der Gegenwart Gottes ist heiliger Boden, wo immer wir sind. Wir sind berufen zur Heiligkeit. Liebe Geschwister, wir sind zwar in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Werdet euch bewusst, was der Herr sagt. Zieht eure geistigen Schuhe aus, nicht, dass er jetzt hier eure auszieht. Denn auf dem Boden, wo ihr steht, ist heilig. Mit anderen Worten, Gott hat dich zu etwas Großes berufen. Etwas Großes. Als Gott sagte, ich bin der Gott Abraham, der Gott Isaaks und der Sohn und der Gott Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht nicht, weil er Angst hatte vor Gott, sondern aus Furcht. Das heißt, es ist ein kleiner Unterschied. Er hatte Respekt vor Gott. Er tat es zur Ehre und zum Lobpreis. Er ist so nah und doch so weit, so persönlich und doch so groß, unser Gott. So barmherzig und doch so heilig. Und Gott sprach weiter, Ich habe genau gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wurde. Ich habe gehört, wie es um Hilfe geschrien hat, gegen seine Antreiber. Ich weiß, wie sehr es leiden muss, und ich bin herabgekommen, um es von seinen Unterdrückern zu befreien. Ich will es aus Ägypten führen und in ein fruchtbares und großes Land bringen, das von Milch und Honig überfließt. Ich bringe es in das Land der Kanaiter, Hethiter, Ammoniter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Ich habe den Hilfeschrei der Leute von Israel gehört. Ich habe gesehen, wie grausam die Ägypter sie unterdrückten. Deshalb gehe ich und schicke jetzt dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten herausführen. Aber Mose, was sagte er? Ich soll das tun? Wer bin ich denn? Wie kann ich denn zum Pharao gehen und das Volk Israel aus Ägypten herausführen? Gott antwortete ganz einfach: Ich werde dir beistehen. Auch diese Worte sollen dir offenbart sein. Gott sagt: Ich habe das Elend und das Schreien meines Volkes gesehen und gehört. Er hat dein Schreien, auch dein Schreien, dein Elend, deine Probleme, hat er gesehen. Und er hat auch das Schreien deiner Familie gesehen. Er hat gesehen, wo du leidest. Er hat das gesehen und er sagt: Ich bin gekommen, um euch da rauszuholen und euch in ein neues Land zu führen. Er hat dein Schreien gehört für deine unheilbare Krankheit. Er hat dein Schreien gehört wegen deiner Depression. Er hat dein Schreien gehört wegen deiner Ängste in deinem Leben. Hat dein Schreien gehört und vielleicht auch wegen deiner Arbeitsstelle, die du verloren hast. Er hat auch dein Elend gesehen und vielleicht auch deine finanzielle Not hat er gesehen. Alles hat er gesehen. Er hat auch gesehen, wie deine Kinder leiden. Er weiß alles. Auch was sich in deiner Partnerschaft oder Ehe abspielt. Aber er sagt: Ich bin gekommen, ich bin zu dir gekommen. Und passt auf, er sagt: Ich habe dich auserwählt, dich und die Deinen herauszuführen. Ich will dich heute aufbauen und helfen, damit du dein ganzes Haus herausführen kannst. Du kannst der Eisbrecher deiner Familie sein. Fang mit der Vergebung an und Gott will dich mit deinem ganzen Haus rausholen. Es hört sich gut an, rauszuholen in einem Land, wo Milch und Honig fließt. Aber haben wir es auch schon bei unseren Politikern gehört, besonders vor Wahlen. Da raspeln sie besonders gute Sachen, ne? Aber was kam dann? Es ist schnell gesagt, Milch und Honig. Auch die Werbung erzählt uns vieles. Aber wenn man näher hinschaut, wo ist das alles? Aber Gott sagt: Ich bin gekommen, um dich aus deinem Dilemma herauszuführen, wo du gerade in der Klemme sitzt. Aus der Leidenschaft, die dich gerade ganz in Besitz genommen hat, wo du gefangen bist. Du hast vielleicht schon 20 Mal gesagt und mehr: Jetzt höre ich mit dem Trinken auf. Jetzt höre ich mit dem Rauchen auf. Jetzt nehme ich ab. Immer Silvester nimmt man sich gute Vorsätze vor. Aber es klappt nicht. Aber Gott sagt: Beruhige dich, beruhige dich. Ich führe dich da raus. Und dann kommt wieder die Anfechtung. Und schon wieder sitzen wir voll drin. Gott sagt: Nein, ich will dich hinausführen. Hört genau hin, es kommt manchmal auf die Kleinigkeiten an. Er sagt ganz deutlich: Ich will euch hinausführen. Die meisten sagen: Naja, es ist wirklich Schluss. Jetzt höre ich wirklich auf mit dem Mist. Ich weiß das selbst von mir. Ich habe auch gefastet, habe gedacht: Jetzt habe ich es geschafft. Jetzt kann ich's. Dann war ich in Gruppen, habe sehr viel über die Ernährung gehört. Kann ich Vorträge halten von: Jetzt schaffe ich es aber. Aber Adam konnte noch schwimmen. Und nach einiger Zeit hatte ich doch wieder gegessen. Das sogenannte Lustessen, was wir immer haben, ne? Man kommt ja immer so am Eisland so schön so vorbei, ne? Meine Tochter sagt, warum gehst du nicht einen anderen Weg? Aber ich wollte mich immer auf mein eigenes Ich verlassen. Merkt ihr was? Immer auf mich selbst. Ich. Aber Gott sagt, ich führe dich hinaus. Das ist was anderes. Und Mose sagt, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Ägypter herausführe? Sagen wir nicht auch oft, wer bin ich, dass ich so von meiner Familie gehe? Wer bin ich, dass ich als Erster hingehe und um Vergebung? Ich doch nicht. Die können doch zuerst kommen. Oder zu meinem Mann oder zu meinen Kindern. Hier höre ich oft, die haben nicht angerufen. Die haben sich ein halbes Jahr nicht gemeldet. Sagen, wenn du was willst, dann ruf du doch an. Aber jeder wartet meistens auf einen anderen. Und ihr dürft es in der Bibel lesen, 2. Mose 3, Vers 12, sagt Gott, ich werde dir beistehen. Wisst ihr, daran hängt alles. Ist Gott mit uns? Wer kann da gegen uns sein? Ich werde mit dir sein, das ist mir lieber als Gold und Silber. Dieser Satz, denn das ist vergänglich. Gold und Silber geht vorbei. Ich werde mit dir sein, sagt Gott, und das ist wichtiger als der oder die oder das. Gott sagt, ich bin mit mir. Der Herr ist mit euch und das ist ein guter Zuspruch, ist eine gute Ermutigung, wenn man weiß, dass der Herr immer mit uns ist. Wie sieht es aber oft aus nach dem Gottesdienst? Da wird oftmals gejammert, wenn man aus der Tür hier heraus ist. Oh, ich bin so allein, keiner kommt mich besuchen. Oder ich war krank und niemand kam, niemand hat angerufen. Ah, naja, ist ja schon immer so gewesen. Aber bei uns gibt es sowas nicht, ist immer woanders. Ne? Wenn uns das aber bewusst wird und bis ins Herz hineinrutscht, dann wissen wir, wir sind nicht allein. Der Herr ist mit uns, alle Zeit. Das gibt dann ein anderes Reden, dann können wir plötzlich anders reden. Wenn uns das wirklich bis ins Herz ist, dass wir nicht allein sind, sondern Gott immer bei uns ist. Versteht ihr, was ich meine? Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und diese Freude dürft ihr ausstrahlen. Und Winfried und ich gehen ab und zu mal essen. Und was meint ihr, wenn wir die Bedienung anlächeln oder so ja noch einen Gruß an den Koch sagen und sagen, er hat es gut gemacht, es sieht ganz toll aus, auch fürs Auge. Dann haben wir schon erlebt, dass der Koch rausgekommen ist und sich bedankt hat. Ja, dann sind sie selten gewöhnt und es kostet kein Geld, einfach freundlich zu sein, zu lächeln. Und man kann so viel Gutes damit tun. Wir kommen noch einmal zu Mose zurück. Mose war noch immer unsicher und sagte, was soll ich denen antworten, wenn sie mich nach deinem Namen fragen? Und da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich werde mit dir sein. Gott ist kein Lügner. Wenn Gott sagt, ich bin mit dir, wenn Gott sagt, ich bin, der ich bin, dann kannst du ihm Schritt für Schritt und Tritt vertrauen. Halleluja. Er ist mit dir am Morgen und am Abend, heißt es in einem Lied, und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Er ist mit dir. Nicht nur heute, sondern Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag. Er ist alle Tage und sagt, ich bin, der ich bin. Er ist bei dir. Und eigentlich will er zu Mose sagen, das muss dir genügen. Dieses Wissen, ich bin bei dir. Paulus hatte auch einmal gesagt, dreimal habe ich schon gebetet. Aber das dumme Ding, der Pfahl in mir, der ist nicht weggegangen aus meinem Fleisch. Und dann sprach der Herr, meine Gnade soll dir genügen. Und das sagt er auch oftmals zu uns. Aber da haben wir denn ein Problem. Seine Gnade soll uns reichen. Aber ich will doch, ich muss doch, soll doch. verstehe ich nicht. Aber er sagt kurz und bündig, meine Gnade soll dir genügen. Aus Punkt. Und Jakob sagt einmal im Gebet, Herr, ich lasse dich nicht los, bis du mich segnest. Es wäre schön, wenn dieses Gebet von Jakobus auch in euch lebendig wird. Betet, meine lieben Geschwister, bis Gott wirklich euer Mittelpunkt im Leben wird. Wirklich euer Mittelpunkt wird. Das Gebet muss auch eine Freude sein. Ich lasse dich nicht los, bis du mich gesegnet hast. Aber was heißt eigentlich Segen? Seine Herrlichkeit empfangen, seinen Frieden empfangen, seine Liebe empfangen. Ich lasse dich nicht, Herr, bis du mich segnest. Gott sagte zu Mose, ich will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Willst du auch ein Segen sein? Ich glaube ja, Amen. Ja, nicht jeder will es hier, ne? So bete, Herr, segne mich. Aber Satan will uns immer mit Aktivitäten ablenken. Schaut euch Martha an. Sie sitzt da, kocht, backt. Sie flitzt hin und her, macht so viel. Aber Maria setzt sich zu den Füßen von Jesus. Und Martha war schon wütend und ging zu Jesus. Und sagte, kannst du ja nicht mal sagen, die kann mir doch mal helfen hier. Und nicht hier nur rumsitzen hier. Aber Jesus sagte, Maria hat das bessere Teil gewählt. Das war bestimmt eine Backpfeife für Martha. Sie hat es doch so gut gemeint. Und uns geht es bestimmt auch so wie Martha oftmals. Zu beschäftigt. Aber wir müssen Prioritäten setzen. Jesus ist und soll unser Mittelpunkt sein. Lobpreis ist auch was Schönes, wunderbar. Mit Chor, Gitarre, so wie mit Gisela, Doris. Schöne Lobpreislieder, herrlich. Das geht ins Herz, die Gefühle schwimmen dahin. Aber was ist, wenn Sie mal nicht können, wenn Sie einen anderen Termin haben? Was ist dann los, wenn die Gitarre wegfällt, das Klavier wegfällt, keiner singt? Und dann müssen wir Gott loben aus unseren Herzen heraus und preisen. Aber das für eine halbe Stunde vielleicht. Wo ist unser Herz denn voll? Ja, Fürbitte. Das würden wir lieber machen. Herr, gib mir, Herr, gib mir. Das können wir fließend. Null Probleme. Aber jetzt aus vollem Herzen Lobpreis zu machen, Gott zu loben und zu danken, was er für uns alles getan hat und was er noch für uns tut. Wenn ich jetzt hier sage, kommt mal vor und lobe und preist mal Gott. Mal sehen, wie viel hier kommt. Wie sieht das bei uns aus? Unser Herz müsste noch viel mehr von der Freude Gottes erfüllt werden, oder? Dann würde es uns auch mehr überlaufen. Wisst ihr, das habe ich schon mal erlebt. Ich bin mal wohin gegangen und dann bin ich singend durch die Straße gelaufen. Aber nicht so laut, ihr braucht keine Angst haben, ich kann ja nicht singen. Ne? Aber ich habe trotzdem leise Gott gelobt und gepriesen, vor mich hingebetet. Die Leute, die sahen mir nach. Aber ich dachte, wenn die mit ihren Handys das so machen können, dann kann ich auch Loblieder singen, ob ich kann oder nicht. Aber sie schüttelten den Kopf. Beim Handy schüttelt keiner den Kopf. Aber da haben sie den Kopf geschüttelt. Und dachten, noch eine Spinnerin mehr. Aber ich war so gesegnet, so voller Kraft, dass mir das überhaupt nichts ausmachte, was die Leute dachten. Und das ist auch eine Überwinderkraft, zu jeder Zeit bei Gott zu bleiben, ohne sich ablenken zu lassen, weder von der Arbeit noch vom Gerede der Leute. In der Bibel heißt es, betet ohne Unterlass. Aber das geht doch schon gar nicht. Wir müssen doch arbeiten. Wir haben doch unsere Verpflichtung. Stimmt? Stimmt auch, habt ihr auch recht. Aber schau mal, wie ist es, wenn du frisch verliebt bist? Hast du denn nicht deinen Geliebten immer nur im Kopf? Bei jeder Arbeit, bei allem, was du tust? Wenn du verliebt bist, dann möchtest du nur über diese Person reden. Dann hast du gar nichts anderes mehr. Und so ging es mir auch mal. Und so will es aber Jesus. Er will es auch so geliebt sein, dass wir zu jeder Zeit, zu jeder Minute ihm im Kopf haben. Egal, wo wir sind. Kommt in seiner Gegenwart. Lebet in seiner Gegenwart. Suche sie nicht nur ab und zu mal, sondern zu jeder Zeit. Ich wollte mit Winfried ständig zusammen sein. Und wenn wir es nicht konnten, so telefonieren wir. Und so will es Jesus auch. In jedem Augenblick. Er will an erster Stelle stehen. Und wenn wir mit ihm reden, so sollten wir ihn aber auch zu Wort kommen lassen. Er weiß alles über mich, aber was weiß ich von ihm? Wie öffnet er sich mir persönlich? In Johannes 14 steht, er stellt eine Bedingung und Jesus sagt, wer meine Gebote annimmt und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Gott liebt uns und er möchte Gemeinschaft mit uns haben. Aber seine ist, seine Gebote anzunehmen. Und unser Vater und Jesus ist das ganz ernst. Denn er hat einen großen Preis dafür bezahlt. Jesus war bereit, sein Leben zu geben, damit wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Wo Gott uns erschaffen hat, da hat er dir einen freien Willen gegeben. Er zwingt dich nie zu etwas. Sonst wärst du ja eine Marionettenpuppe. Du musst mit deinem freien Willen entscheiden, ob du Jesus folgen willst oder nicht. Und keiner kann es für dich tun. Keiner. Du allein entscheidest, ob du auf Gottes Wort dich wirklich konzentrieren willst und es wirklich ernst nimmst. Das bedeutet auch, wenn du es ernst nimmst, gehorsam zu sein. Im Alten Testament hatten wir die 10 Gebote. Wenn du dagegen verstoßen hast, warst du sündig. Keiner konnte aber jemals die 10 Gebote halten. Keiner. Keiner konnte gerecht werden. Die 10 Gebote haben uns nur bewiesen, dass wir alle Sünder sind. Aber jetzt im Neuen Testament sagt Jesus schon, wenn du eine Frau ansiehst und Begierde im Herzen hast, ist das auch schon Sünde. Und Gott schaut unser Herz an. Und er mag keine Heuchler. Er mag nicht, dass wir sagen, ja, Jesus, ich liebe dich, aber im Herzen ist ganz anders. Er kann es absolut nicht haben. Wenn Jesus sich uns offenbaren soll, müssen wir es wirklich ernst nehmen. Wir müssen ehrlich werden über unser Leben und müssen erstmal ehrlich zugeben, was wir tun. Wir sehen zwar alles, was die anderen machen und falsch machen, aber wir müssen auch ehrlich zugeben, was wir tun. Nicht vor anderen, das können wir mit ihm, wenn wir Gemeinschaft haben mit ihm. Ne? Und bei der Bekehrung hört sich alles sehr gut an. Wir heben den Arm, gehen nach vorn, sprechen ein Gebet zusammen und denken, jetzt ist alles gut. Selten wird noch von der Buße gesprochen, aber ohne Buße geht es nicht. Wenn wir das haben wollen, was in der Bibel steht, müssen wir einen gründlichen Hausputz in uns machen, in keinen anderen. Es geht um alles, was wir bis jetzt getan haben, was Gott nicht gefällt. Wir müssen den Hausputz machen. Du musst bereit sein, dich zu verändern. Gott wird dich, wenn du vor ihm stehst, am Ende deines Lebens fragen, hast du getan, was ich dir gesagt habe? Der hört sich das nicht an und sagt, guck mal an, was Gisela getan hat, guck mal an, was Doris getan hat. Er sagt, was hast du getan? Er hat dir alles zur Verfügung gestellt, dass du alles tun konntest, was er von dir erwartet. Er hat dir seine Gnade geschenkt. Du musst nur glauben und vertrauen. Es ist und es gibt nichts Wichtigeres, als ihn wirklich kennenzulernen. Du kannst alle Dienste für Gott tun. Aber was nützt es, wenn er im Endeffekt sagt, ich kenne euch nicht? Wow, das ist dann hart. Jeder schaue auf sich selbst, ob es uns nicht auch geht. Fragt euch heute mal ganz ehrlich, kennst du wirklich Jesus? Kennt er dich? Du musst dich nach ihm ausstrecken. Im Johannes 17,3 steht, und das ewige Leben besteht darin, dich zu erkennen, den einzig wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus. Das ist ein großes Geschenk und wir müssen uns es nicht verdienen. Diese Bibel, dieses Buch ist vom Heiligen Geist geschrieben worden und du kannst sie nur verstehen durch den Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist ja in dir, er ist immer da. Wenn du ihm nicht zuhörst, dann wäre nicht gut für dich. Wenn vieles gegeben ist, wird auch viel gefordert. Wir haben den Heiligen Geist bekommen. David hatte gebetet, nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Jetzt im neuen Bund ist es unmöglich. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du wirklich ein Kind Gottes bist, wiedergeboren, bist du durch den Geist Gottes, dann ist er in dir. Und jetzt beginnt ein Prozess in euch. Mein alter Mensch muss sterben, um ein neues Leben empfangen zu können. Vieles versteht man nicht. Aber du musst wissen, wenn du zuhörst, lern auf die Stimme Gottes zu hören. Als meine Tochter beim Gartenfest auf die Frage, wo sind denn deine Eltern heute? Antwort, sie sind heute in der Gemeinde und meine Mama wird predigen. Da schauten sie alle mit ungläubigen Augen. Was macht deine Mutter? Hat sie denn Theologie studiert? Hat sie denn einen Doktor gemacht? Nein, sagte meine Tochter. Oder sagte meine Tochter nur, sie geht in der Schule Gottes. Ja, da schüttelten alle so verständnislos den Kopf und verstanden einfach nur Bahnhof. In Psalm 68 steht, der Herr gibt ein Wort, der Freudenbotinnen. Und in Jesaja 52, Vers 7 steht, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Freudenboten. Wir sind also alle hier Freudenboten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkünden und die da sagen, dein Gott ist König. Du kannst es lernen, aber schrittweise auf Gott zu hören. Zu Hause, auf der Arbeit, überall. Du kannst fragen, was soll ich heute essen, was soll ich heute anziehen? Entscheide dich jetzt damit anzufangen, bis du ganz sicher bist, dass du gerettet bist. Was tust du dann Gott bitten, dass er dich beschützt? Er kann es machen, es ist möglich. Aber es gibt noch einen besseren Weg. Wenn du wirklich auf Gott hörst, wenn du wirklich auf Gott hörst und dann tust, was er dir sagt und er dich leiten kann, dann kann dir niemand mehr Schaden zufügen. Aber wenn du noch dein altes Leben führst, dann schaffst du es nur aus der Gnade Gottes. Es gibt nichts Besseres, auf die Stimme Gottes zu hören. Wir müssen wirklich lernen, wirklich gehorsame Kinder Gottes zu werden. Die Wahrheit ist hart und nicht jeder will sie hören. Aber ohne die Wahrheit können wir nicht wachsen und auch nicht reifen und keine schöne Frucht hervorbringen. Es gibt zwei Wege und du musst deinen Weg selber finden. Du musst wählen, auf welchen Weg du gehen möchtest. Wir leben auch zwischen zwei Welten, Himmel und Erde. Es ist wie zwischen zwei Verliebte. Sie verloben sich, aber wohnen noch nicht zusammen. So war es auch zwischen Winfried und mir. Und er wohnt in Zehlendorf und ich wohnte hier im Wedding. Aber es gibt auch einen Weg in der Gemeinde, der sehr gut aussieht. Er ist beliebt. Aber viele Dinge, die manchmal gut erscheinen, ist leider nicht der richtige Weg. Wir müssen aufpassen. Auch unter Christen. Jesus hat in seiner Lehre sogar drei Wege beschrieben. Da ist ein Weg, der in die Sünde führt und da sind viele drauf. Denen ist Gott völlig egal. Sie lieben einfach die Sünde und sie werden das ernten, was sie gesät haben. Wenn du ein Kind Gottes bist, wirst du diesen Weg nicht gehen, weil du Jesus liebst. Du hast sicherlich schon entschieden, den schmalen Weg zu gehen. Dies ist der Weg, der zum Leben führt. Leider finden ihn nur wenige. Wenn du dich fest entschieden hast, auf diesen schmalen Weg zu gehen, auf diesen Weg gibt es eine Bedingung. Jesus muss dein Herr sein in deinem Leben. Nur Jesus. Jesus hat in Matthäus 7-21 gesagt, nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in Gottes neue Welt kommen, sondern nur die tun, was mein Vater im Himmel will. Das ist der Grund, und das ist nur wenige schaffen. Wir müssen uns vollkommen auf Gott konzentrieren. Und was er uns sagt, das ist der richtige Weg. Der dritte Weg ist der breite Weg, wo die Massen draufgehen. Da siehst du denn ein Schild zum Himmel hier entlang. Das sieht gut aus und jeder denkt super und ist ganz euphorisch. Aber leider auch viele Brüder und Schwestern sind felsenfest davon überzeugt, dass sie auf dem richtigen Weg sind. Das ist, was die Bibel sagt. Die Menschen glauben, dass es der richtige ist. Aber das Ende ist Tod und Zerstörung. Und am Anfang startet er aber in die gleiche Richtung, der schmale und der breite Weg. Sie gehen am Anfang parallel, aber nach einer gewissen Zeit gehen sie ein bisschen auseinander. Wir müssen immer auf die Kleinigkeiten achten. Weißt du, wie man einen Frosch kocht? Es ist sehr makaber. Aber es gab früher in den amerikanischen Volksfesten, da gab es immer die Froschschenkel, aber ich glaube, es ist unterdessen jetzt verboten. Ne? Aber das kann man so vergleichen. Wenn du einen Topf nehmen würdest mit heißem Wasser und ihn hineinstecken würdest, würde er sofort hinausspringen. Wenn du aber einen Frosch kochen willst, nimmst du kühles Wasser, angenehmes Wasser, eine wunderschöne, angenehme Temperatur und ein bisschen lauwarm. Er mag das wunderschön finden. Und wenn du jetzt die Temperatur ganz langsam erhöhst, dann kannst du ihn lebendig kochen, weil der Frosch es dann nicht mehr spürt. Und so geht es oftmals auch Christen. Es hört sich so schön an, so leicht an, alles wunderbar und merken gar nicht mehr, wie sie von dem echten Weg abdriften. Viele geht es genauso. Und es gibt keine Chance, die geistlichen Dinge zu verstehen mit unserem Verstand. Das sage nicht ich, sondern es sagt Gottes Wort. Als Jesus auf der Erde war, hat er viele Gleichnisse genutzt. Er hat es nicht gemacht, weil es viele nicht so verstehen konnten. Und deswegen hat er oftmals in Gleichnisse auch gesprochen. Kinder würden es auch nicht verstehen, wenn sie in der ersten Klasse sind und wir würden vom Gymnasium oder von Studieren uns erzählen. Deswegen musste Jesus auch Gleichnisse benutzen. Und wenn wir noch nicht reif sind, würden wir es glauben, wenn er uns so einfach die Wahrheit so ins Gesicht sagen würde. Wie sieht es denn aus, wenn uns einer knallhart, wo dein Problem liegt, sagt, wenn er dich korrigieren will und ganz knallhart? Den würden wir nicht mehr angucken. Ne? Versuchst du nicht immer, jemand anders die Schuld zu geben für deine Probleme? Dein Mann, deiner Frau, deinen Arbeitskollegen? Du selbst hast da oft keine Ahnung, wo deine Probleme herkommen. Immer sind es die anderen. Sonst hättest du es in Ordnung gebracht. Aber Jesus weiß, wo deine Probleme sind. Und darum sollten wir nicht Menschen fragen, sondern Jesus fragen. Amen. Und dafür hat er uns den Heiligen Geist gegeben. Oftmals bekommen wir nicht Gottes Antwort, weil wir vielleicht noch auf dem falschen Wege sind. Wir geben auch oftmals den Teufel die Schuld. Aber ich bin selbst das eigene Problem, oftmals. Denn es ist deine und auch meine Wahl, auf wen ich höre. Du und ich, wir entscheiden. Das ist hart zu hören, oder? Wir müssen im Geist wandeln. Hab Gemeinschaft von früh bis abends mit Jesus. Ja, aber das geht doch nicht. Ich muss da schließlich arbeiten. Das stimmt. Aber wir können trotzdem an ihn denken und mit ihm zusammen sein. Er gibt dir Trost, wenn dir das nicht bewusst ist. Er gibt dir Kraft zu widerstehen. Dann wirst du nicht mehr so schnell in die Falle gehen. Wenn du etwas falsch machst, wirst du keinen innerlichen Frieden haben, wenn du nicht in der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bist. Wenn du nicht sensibel bist für den Heiligen Geist, dann ist es einfach zu sündigen, weil du denn kein schlechtes Gewissen mehr hast. Wenn du gefallen bist, dann steh auf, bleib nicht liegen. Und geh zu Gott und sage, sei mir barmherzig wie dem Schächer am Kreuz. Erbarme dich meiner. Mache mein Herz weich und mich sensibel für deinen Geist. Kehre vollkommen um und tu nicht mehr den gleichen Fehler. Bin ich aktiv oder bin ich passiv? Als Jesus in die Nähe von Jericho kam, saß dort ein Blinder am Straßenrand und bettelte. Das war ein blinder Bettler. Er wusste nichts anderes zu tun. Er konnte nichts anderes. Betteln war sein Geschäft. Er bettelte Tag ein und bettelte Tag aus. Und im Vers 36 heißt es, er hörte die Menge vorbeiziehen und fragte, was da los ist. Da wären wir doch neugierig, wenn so ein Gruppenaufmarsch ist, oder? Da wären wir auch neugierig, was da los ist. Bei uns in der Otto-Suhr-Allee ist öfter abgesperrt Richtung Schloss. Und da stellen wir uns auch immer hin und sagen, was ist denn heute wieder los da? Vers 37 heißt es, er erfuhr, dass Jesus von Nazareth vorbeikommt. Und was tat der Bettler? Er rief laut, Jesus, Sohn David, hab Erbarmen mit mir. Aber die Leute, die vorausgingen, fuhren ihn an, sei doch still. Psst. Aber er schrie noch lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er bettelte Jesus an. Jesus blieb stehen und ließ sich ihn zu sich holen. Aber als er herangekommen war, fragte ihn Jesus, was soll ich für dich tun? Komische Frage, ne? Denn er weiß doch alles. Und ich sehe doch, dass er blind ist. Aber der Mann wusste nichts anderes zu sagen, als zu betteln. Und das war sein Job. Und er machte es so stark, dass den Leuten mächtig auf die Nerven ging. Und Jesus hält einfach an und fragt, was willst du? Das heißt doch eigentlich, hör auf zu betteln. Sag, was willst du? Ich glaube auch nicht, dass sie überflüssig ist, diese Frage. Obwohl es uns manchmal komisch vorkommt. Denn jedes Wort in der Bibel ist bedeutungsvoll, liebe Geschwister. Und diese Frage stellt ja Jesus auch jetzt. Was willst du? Muss sich jeder für sich beantworten. Was willst du? Weißt du, wenn ich zu Winfried komme und immer sage, ach, mein Schatz, mein Schatz, mein Schatz, bitte, mein Schatz, bitte. Dann sagt er, irgendwann ist ihm zu viel und er sagt, hör endlich mit dem Quatsch auf, sag, was du willst. Und Gott fragt dich jetzt, was willst du? Und hier ist der Unterschied zwischen Bettler und Gläubige. Mein Schwiegersohn sagt auch immer, wenn du was von mir willst, dann sag es mir konkret und rede nicht immer so herum. Der Gläubige kommt vor dem Thron Gottes mit einem konkreten Anliegen. Das ist die Geschichte auch mit der Frau mit dem Blutfluss. Markus 5,25. Gott liebt es, wenn du konkret bist. Die Geschichte von dem Blutfluss haben wir schon zigmal und x-mal gelesen oder gehört. Aber schauen wir sie uns heute noch einmal an. Eine große Menschenmenge folgte Jesus und umdrängte sie. Es war eine Frau dabei, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Sie war schon bei verschiedenen Ärzten gewesen und hatte viele Behandlungen über sich ergehen lassen wahrscheinlich. Ihr ganzes Vermögen hatte sie dabei ausgegeben, aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, ihr Leiden war noch schlimmer geworden. Der Blinde sah Jesus nicht, er hörte ihn. Sie hörte von Jesus und kam, als sie von ihm hörte, von hinten heran und rührte sein Gewand an. Warum tat sie das? Sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand berühre und anfasse, werde ich gesund. Sie versteift sich richtig darauf. Sie ist überzeugt davon. Das ist schon was. Man muss sich mal vorstellen, sich von Tausenden von Menschen sich an Jesus heranzudrängen, erstmal da durchzukommen. Und sie hatte die Vorstellung, wenn ich ihn finde in dieser Menschenmasse und ihn berühre, dann werde ich gesund. Und sie weinte nicht und rief Jesus, warte mal. Nein, sie war aktiv. Sie drängte sich durch diese Meute. Glaube ist aktiv. Sie wartet nicht, sie prescht vor. Und sie lässt sich nicht abhalten. Jesus sagte, als er berührt worden ist, wer hat mein Gewand berührt? Aber was sagten die Jünger? Da stellst du vor Fragen. Sind doch genug Menschen hier? Das ist doch hier ein Gedrängel und rempelt jeder darum. Aber Jesus hat sie gehabt. Und diese Frau fasste nur sein Gewand an und ward geheilt. Ihr Glaube war aktiv. Und unser Glaube sollte auch aktiv werden. Sie dachte, wenn ich ihn berühren kann, werde ich geheilt. Jesus stellte keine Frage an dieser Frau, sondern nur an seine Jünger. Ist das nicht komisch? Zu der Frau sprach er: Meine Tochter, dein Vertrauen hat dir geholfen. Ihr Vertrauen, ihr aktiver Glaube. Geh in Frieden und sei frei von deinem Leiden. Zu dem Blättler sagte er dasselbe, als er ihn fragte: Was willst du? Und er sagte, dass ich wieder sehen kann. Und auch er ist geheilt und ist ja nachher noch Christus nachgefolgt. Im Glauben kannst du ihn berühren. Nimm es einfach in Besitz. Rede nicht so viel, sondern sage einfach: Ich bin geheilt. Nimm ihn und mach einen Wächter vor deinem Mund. Denn so länger man über seine Krankheiten spricht, geben wir Futter an den Teufel. Wir füttern den Teufel damit. Aber wir wissen, unser Gott ist größer als jedes Problem. Der schmale Weg bedeutet, du musst zuerst in Gottes Gegenwart gehen, aus Glauben. Glaube, dass Jesus für dich gestorben ist, dass sein Blut für dich vergossen ist. In diesem Blut Jesu ist Kraft. Lass alle deine Fehler von diesem Blut abwaschen. Wenn wir alle unsere Fehler vor Gott bekennen, wird er uns vergeben. Nun müssen wir Gott gehorchen und dann werden wir in seiner Gegenwart wachsen. In seiner Gegenwart haben wir schon seine Freude. Als Jesus auf der Erde war, fand der Teufel keinen Raum in ihm. Und wenn du wirklich schrittweise bei ihm lernst und in Gottes Gegenwart bleibst, dann hat Satan keine Macht mehr an dir. Er kann nur seine Spielchen mit dir treiben, wenn du aus der Gegenwart Gottes gehst. Also wenn ich auf den breiten Weg gehe, dann kann der Teufel mit mir Ping-Pong spielen. Er flüstert mir dann zu: Das schaffst du nie. Er möchte dir damit sagen, das ist gar nicht möglich, Gott kennenzulernen. Vielleicht hast du auch schon versucht, Gott kennenzulernen und manche sagen, es ist so schwer, mit Gott zu leben. Aber das stimmt nicht. Liebe Freunde, es ist nicht schwer, mit Gott zu leben. Jesus sagt: Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, und ich will euch Ruhe geben. Er sagt: Mein Joch ist nicht schwer und meine Last ist leicht. Warum glauben wir ihn nicht? Warum zweifeln wir oft daran? Passt auf, wir können uns so schnell selbst was vormachen. Wir denken, wir sind im Geist und sind es doch nicht. Das sage nicht ich, sondern das steht in der Bibel. Da steht drin: Betrüge dich nicht selbst. Wir wollen uns doch aber so geistlich vorkommen. In der Gegenwart Gottes ist immer Freude da. Sind unsere Probleme leicht? Aber was machen wir? Wir machen immer unsere Probleme so groß. Aber wir sollen Gott groß machen. Er ist größer als unsere Probleme. Und da hast du Frieden. Im Reich Gottes ist Liebe, Friede, Freude und Gerechtigkeit. Im Heiligen Geist, der hilft uns. Er ist unser Lehrer. Also beachte die Merkmale, im Reich Gottes zu sein. Wir müssen mit Gott gehen, den Weg. Die erste Methode, da ist das Joch sanft und die Last leicht. Gott redet zu dir. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Du bist gelassen. Du hast Freude und es läuft sich leicht. Gott ist mit dir und steht bei dir. Das ist der Weg mit Gott. Aber der zweite Weg ist, dass wohl du alleine alles planst. Du denkst, ich weiß alles. Du musst nur aufpassen, dass du die Nase nicht so hoch hältst, sonst regnet es rein. Das sind die sogenannten Pharisäer, die versuchen, den Himmel selber zu erklimmen. Aber Gott wird dir auf diesem Weg widerstehen. Du musst und kannst selbst nichts tun. Er hat schon alles vollbracht. Gottes Sohn ist einen grausamen Tod gestorben am Kreuz. Und dadurch hat er uns die Möglichkeit gegeben, in seiner Gegenwart zu kommen. Und als Jesus starb, hat er gesagt, es ist vollbracht. Du kannst zum Werk Jesus nichts mehr dazu tun. Entweder du nimmst dieses Werk an und lebst auf seiner Weise und vertraust ihm und lässt ihn Herr sein über alles. Oder wenn du einen anderen Weg gehst, wird er dir widerstehen. Gott wird es nicht zulassen, dass der Tod seines Sohnes verspottet wird. Die Bibel sagt, wenn du irgendwie anders versuchst, zu Gott zu kommen, außer durch Jesus, dann ist es derjenige ein Dieb und ein Räuber. Du musst durch die Gnade Gottes auf den Weg kommen und nicht anders. Durch Bibellesen lernen wir die Eigenschaften Gottes, wie groß er ist, wie mächtig ist, lernen wir kennen, seine Eigenschaften. Ich lese täglich da drin, aber wenn du jemanden selbst kennenlernen möchtest, dann musst du selbst zu ihm gehen, da wo er ist, und mit ihm leben. Dann kannst du ihn erst richtig kennenlernen. Das Buch kann mir helfen, aber der einzige Weg, ihn selbst kennenzulernen, ist, wenn ich ganz bei ihm bin. Wenn ich mein Herz öffne und er seinen Arm um mich legt und uns beide umarmen können. Wenn wir uns wirklich kennen, wirklich Gemeinschaft haben, wenn wir wirkliche Zeit miteinander haben und uns von Herz zu Herz austauschen können, ungestört. Deswegen haben wir so eine großartige Ehe, die es heute noch selten gibt. Und das schon seit 47 Jahren. 50 Jahre kennen wir ja uns und 47 Jahre sind wir verheiratet. Und unser Wunsch ist es, bis zur Kronjuwelenhochzeit, und das ist 75 Jahre, in Gesundheit und Frische mit Gottes Hilfe zu schaffen. Und ich finde, dass unsere Ehe auch immer besser wird. Vorher war das die Ehe mit zwei Egoisten. Aber jetzt ist der Herr dabei und der verbindet uns. Amen. Amen. Aber nicht unser Wille geschehe, sondern sein Wille geschehe. Denn unsere Ehe wird immer besser. Und das ist das Geheimnis, dass wir auch Zeit miteinander verbringen. Ich hoffe, dass ihr versteht, von was ich hier rede. Es ist so wichtig und ich kann es nicht oft genug sagen. Wir müssen mit Gott gehen. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht, die vom Gesetz kommt. Als Jesus auf diese Erde kam, hat er nicht das Gesetz davon getan oder weggeschmissen, sondern er kam es, um es zu erfüllen. Er hat es angeboten. Es geht nicht nur darum, was du getan hast, sondern es fängt schon mit dem Denken an. Oft ist es so, dass wir anders denken, sagen und tun, was eigentlich Gott will. Gott sieht unser Herz an. Ananias und Sapphira kamen auch zu den Aposteln. Wir haben unser Haus verkauft und das Geld, was wir dafür bekommen haben, geben wir euch. Aber der Apostel sagte, ihr habt nicht Menschen angelogen, sondern ihr habt den Heiligen Geist angelogen. Und in diesem Moment waren sie tot. Die Sünde führt zum Tod. Belüge nie den Heiligen Geist. Noch leben wir in der Zeit der Gnade. Noch. Aber es wird eine Zeit kommen, wo die Gnade ausläuft. Gott sieht unsere Herzen. Wenn du auf das Kreuz siehst und du hast es angenommen, was Jesus für dich getan hat und glaubst an das Opfer für dich. Als Jesus für mich starb, hat er meine Sünde weggenommen. Ich war ein Sünder und er war unschuldig. Jesus hat meine Sünde und deine Sünde weggenommen. Und ich und du bin frei. Und das geschah aus dem Glauben heraus. Ich und du war in der Sünde gefangen und ich konnte selbst nichts tun, um mich selbst zu retten und ihr auch nicht. Ich war ein Feind Gottes und das Einzige war, was ich getan habe, dass ich es glaubte, als es mir jemand gepredigt hatte. Ich bin gerettet worden, allein durch Gnade. Ich bin durch Jesus gerechtfertigt worden, das heißt, als ob ich nie gesündigt hätte. Sein Blut macht mich weiß wie Schnee. Ich hatte Minus. Man sieht es hier, wenn man den ausstreckt. Ist das hier das Minus? Aber Jesus macht ein Plus aus mir. Lasst euch von niemand irreführen, meine Kinder, steht im Johannes. Wer das Rechte tut, kann wie Jesus von dem Urteil Gottes bestehen. Wenn Jesus geht, würde es dir sagen, du erkennst Menschen an ihren Früchten. Du kannst nicht sagen, dass du gerecht bist und immer noch die Werke des Teufels tust. Wenn du wirklich die Gerechtigkeit Jesus willst, dann musst du genau tun, was Jesus tat. Und wir können bei jeder Sache fragen, Jesus, was würdest du tun? Matthäus 5,20 steht, ich sage euch, ihr werdet niemals in Gottes neue Welt kommen, wenn ihr seinen Willen nicht besser erfüllt als die Gesetzeslehrer und Pharisäer. Das schließt jetzt alle Regeln ein. Du bist neu geboren. Du hast Jesus als dein Heiland angenommen. Der beste Weg ist für uns, wenn wir ihn wirklich Herr über unser Leben sein lassen und nicht nur davon reden. Denn Jesus liebt uns und er würde uns nie etwas Falsches sagen. Unser Gott ist ein lebendiger Gott und ein guter Gott und voll Liebe. Unser Jesus lebt und er hat nur das unser Buch hinterlassen durch seinen Geist, sondern ich muss mich ihm unterstellen. Er ist mein Haupt und ich bin ein Glied an ihm. Und ihr seid auch Glieder an seinem Leib. Und er plant für dich. Was ich jeden Tag tue, er ist unser Vorbild in allen Dingen. Er hat es nicht einfach. Sein Dienst dauerte nur 3 Jahre. Und überall, wo er hinkam, kamen ihm fromme Religionslehrer hinterher. Saßen vielleicht in der ersten Reihe mit ernsten, frommen Gesichtern. Zitronengesichter und lauerte nur darauf, was er was Falsches sagte, um ihn dann in Schwierigkeiten zu bringen. Hatten ihn mit Fragen provoziert, damit er was Falsches sagt. Aber egal, welche Situation auch immer, er tat immer nur den Willen Gottes. Er war entschlossen, nur ihm zu gehorchen, bis in den Tod. Und er vertraute seinem Vater, dass er ihn auferwecken würde. Ihm war es ernst. Er hat sich nie beschwert. Jesus hat es durchgehalten, ohne zu meckern oder zu nörgeln. Wie hat er das gemacht? Hatte er dafür seine Göttlichkeit benutzt? Nein, wenn er das getan hätte, dann hätte er sich nicht in uns hineinfühlen können. Wir glauben, Jesus kam ins Fleisch, genauso wie wir. Er hat unter uns gelebt und ist versucht worden, wie wir in jeder Sache und sogar noch mehr. Von uns brauchte niemand da durchzugehen, wo er durchgehen musste. Haben wir immer noch eine Ausrede auf Lager? Fällt euch da noch etwas zu ein? Wie hat Jesus das geschafft? Es gibt nur einen Weg. In Johannes 5, Vers 30 sagt er, ich kann nichts von mir aus tun. Das hat Jesus gesagt. Wie ich höre, so richte ich und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht nach meinem Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Jesus sagte hier ganz klar und deutlich, ich selbst kann nichts, gar nichts tun. Wenn sein Vater ihm nicht das Wort gibt, nicht die Anweisung gibt. Ohne Anweisung konnte er nicht eine Sache tun, die Wert hat. So wie ich höre, richte ich und mein Urteil ist gerecht. Ich suchte nicht meinen Willen, den Willen dessen Vaters, der mich gesandt hat. Das hat Jesus gesagt. Er hat es nicht aus sich heraus gemacht. Ständigen Kontakt mit Gott, seinem Vater, gehabt. Er kann das wirklich alles ständig nur durch den Kontakt. Jesus tat nie etwas nach seinem Willen, sondern nur nach dem Willen Gottes. Und da schauen wir uns in den Spiegel. Wie sieht es da bei uns aus? Schauen wir erst, was wir wollen, nach unseren Wünschen? Jesus tat es nie. Er wollte nie seinen eigenen Willen durchsetzen. Zu jeder Zeit sagt er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Er hat seinen Vater vertraut. Er hatte sich nie die Bibel unter den Arm geklemmt und irgendwelche Gesetze zu verfolgen. Er hatte vor niemandem Angst. Er hatte nur seinen Vater im Sinn und auf ihm gehört. Er hat sich nie auf seinen Verstand verlassen. Er hat nur auf Gottes Stimme gehört. Und das sollten wir auch lernen. Lasst uns wirklich ernst machen. Zum Spielen ist keine Zeit mehr. Fangen wir jetzt an und heute damit an, auf seine Stimme zu hören. Das können wir nicht von einem Tag auf den anderen lernen. Aber fangen wir an und bleiben wir dabei dran. Der Herr steht bei euch. Preist den Herrn. Ich will nur mit einem Liedvers enden und dann nehmen wir Gott zur Ehre unser Opfer auf mit Dank und Freude. Das heißt, du bist der Weg und die Wahrheit und das Leben. Wer dir Vertrauen schenkt, für den bist du das Licht. Du willst ihn leiten und ihm ein wahres Leben geben, ewiges Leben, wie dein Wort verspricht. Preist den Herrn. Amen. Dann wollen wir aufstehen und zu seiner Ehre das Opfer aufnehmen mit einem schönen Motiv der Liebe und der Freude. Nachmittag und für deine Gegenwart und für jeden, den du heute hierher gebracht hast. Du wirst es vollenden, was du an ihn angefangen hast. Und Vater, ich bitte dich jetzt, dass dein Wort in uns lebendig wird. Und dass wir Jesus immer ähnlicher werden, dank seiner Gnade. Amen. Und wir wollen noch gemeinsam noch das Vaterunser zusammen beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von allem Übel. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und ich wünsche euch alle einen guten Heimweg, kommt alle gut nach Hause und denkt immer daran, Gott ist bei euch.